Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was sagt dieser 9. Mai über Macht und Ohnmacht des Gedenkens? Wer hat einen Pulitzerpreis bekommen und was macht Regisseur Christophe Honoré aus der Kriegsoper Les Troyens von Hector Berlioz? Themen dieser Stunde. Grund ist nur die Zeitverschiebung. Dass das Ende des Zweiten Weltkriegs in Russland nicht am 8., sondern am 9. Mai gefeiert wird. Höhepunkt, die Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. Würde Wladimir Putin im 4. Monat des Krieges gegen die Ukraine die Eskalation ankündigen? Das war die Frage aller Fragen.
Im Dezember vergangenen Jahres haben wir vorgeschlagen, ein Abkommen über Sicherheitsgarantien abzuschließen. Russland rief den Westen zu einem ehrlichen Dialog auf, zur Suche nach vernünftigen Kompromisslösungen, zur Berücksichtigung der Interessen des anderen. Alles war vergebens. Die NATO-Staaten wollten uns nicht anhören.
Der russische Präsident heute auf dem Roten Platz in Moskau. Sabine Adler, anders als befürchtet, hat Putin nicht den Kriegszustand ausgerufen, keine Mobilmachung, keine Drohung gegenüber der Ukraine, nur die schon bekannten Vorwürfe. War das eine Überraschung?
Das war eine Überraschung, denn man hat ja mit was anderem gerechnet. Man hat eigentlich mit Worst Case gerechnet. Und das, was er heute gesagt hat, das war in den Formulierungen im Großen und Ganzen das, was er in der Kriegsrede, auch in der Rede zur Anerkennung der beiden Volksrepubliken gesagt hat. Aber es gibt eine Formulierung, die hat mich aufhorchen lassen. Da hat er gesagt, man habe präventiv auf eine Aggression reagiert, eine NATO-Aggression. Und zwar in Russlands historische Gebiete und der Krim. Und das ist eine Formulierung, die hat er so noch nicht genannt. Das ist eine neue Formulierung, aber es ist keine neue Eskalation, was wiederum ja nicht heißt, dass das nicht noch kommen könnte. Es gibt auf der anderen Seite nämlich auch keine Deeskalation. Das heißt also, der Krieg geht weiter und vermindert. Und was er heute nicht angekündigt hat, könnte er nichtsdestotrotz irgendwann später ankündigen. Also für Entwarnung ist es viel zu früh.
Und der Satz, die Strecken des globalen Krieges dürften sich nicht wiederholen, ein wörtliches Zitat von Putin heute, das beruhigt für Sie die Lage auch nicht?
Das beruhigt die Lage für mich nicht, denn das, was jetzt kommen könnte als Eskalation, das muss ja nun nicht ein Weltkrieg sein. Da reicht ja auch schon, wenn NATO-Nachbarländer angegriffen werden und es ein europäischer Krieg wird. Also das ist jetzt irgendwie alles ein ganz schreckliches Szenario, was wir da jetzt gerade besprechen. Davon war heute keine Rede. Ich würde diese Parallele, die er zieht, dass es eben nicht nochmal einen Weltkrieg geben darf, nicht als Entwarnung sehen, sondern vielmehr als eine Fortschreibung der Kriegserzählung, Zweiter Weltkrieg, die Rote Armee, siegreich mit den Alliierten in diesem Zweiten Weltkrieg, im Kampf gegen den Hitlerfaschismus. Und das setzt sich jetzt fort im Kampf gegen die Neonazis in der Ukraine. Da schreibt er etwas fort und erinnert eben auch an den Weltkrieg von damals. Aber ich würde das noch nicht unbedingt als die Ankündigung für einen Weltkrieg jetzt neu lesen.
Apropos Fortschreibung der Geschichte, war diese Militärparade heute anders inszeniert als die in den letzten Jahren?
Ja und nein. Sie war genau so eine mächtige Demonstration der Militärkraft Russlands wie in den früheren Jahren. Dazu muss man sagen, diese Demonstration der Stärke, die gibt es eigentlich auch erst seit Putin. Zu Zeiten der Sowjetunion, da gab es auch hin und wieder mal eine Militärparade, aber nicht jedes Jahr. Zu Zeiten von Boris Jelzin zum Beispiel gab es eine Parade 1995 und die war gänzlich ohne Waffen. Bei dieser Militärparade jetzt, die hat sich wiederum von den Vorgängerparaden unter Putin darin unterschieden, dass es keine Luftdemonstration gab. Das wurde angekündigt, dass Jagdflieger aufsteigen sollen, die in den Himmel ein Z, also für den Sieg, malen sollten. Und es sollte die Iljuschin 80 aufsteigen. Das ist angeblich eine fliegende Kommandozentrale im Falle eines Nuklearschlages. Dazu ist es heute nicht gekommen. Die russische Begründung lautete wegen des Wetters. Das ist etwas unglaubwürdig, weil in der Vergangenheit immer für gutes Wetter gesorgt wurde. Da sind nämlich die Wolken zerschossen worden am Himmel. Das hat man dieses Jahr nicht gemacht. Und es könnte sein, dass die Begründung aus Kiew die wirkliche ist, nämlich, dass die russische Seite fürchtet, dass die mobilen Flugabwehrraketen, über die die Ukraine jetzt verfügt, eine Gefahr sein könnten für diese russischen Flugzeuge.
Sabine Adler über den Tag in Moskau, an dem der russische Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert worden ist. Jan-Klaas Behrens arbeitet beim Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie Putins Rede verstanden?
Naja, nachdem vorher ja viele Spekulationen, das wurde ja schon erwähnt, da waren, ob hier eskaliert wird, ob hier gar große Ankündigungen gemacht werden und obwohl ja auch klar war, dass Putin etwas liefern muss eigentlich an diesem symbolisch sehr aufgeladenen Tag in Russland, am Tag des Sieges, war es dann ja doch eher eine Rede, naja, zweiter Ordnung, wie soll man sagen, er hat nicht gerade deeskaliert, aber von der Ukraine war zum Beispiel gar nicht mehr die Rede in dieser Ansprache, die er auf dem Roten Platz gehalten hat, sondern er sprach eigentlich nur noch über die Befreiung des Donbass. Da konnte man schon den Eindruck bekommen, als wenn Putin hier ein bisschen die Ziele korrigiert und auch zurückrudert.
Wäre aus Ihrer Sicht die internationale Diplomatie nach dieser Rede mehr denn je gefragt?
Das ist schwer zu sagen, ob das sozusagen, ob wir schon so weit sind, dass Putin tatsächlich auch auf diplomatische Angebote eingehen würde. Ich glaube eher, er versucht hier auch in der eigenen Bevölkerung, denn das ist ja eine Rede, die sich nicht primär an die internationale Öffentlichkeit richtet, sondern an die russische Bevölkerung. Ich glaube, er versucht hier die Erwartungshaltung zu korrigieren und sozusagen diese bisher nicht sehr militärisch, nicht sehr erfolgreiche Durchführung des Angriffs auf die Ukraine ein Stück weit zu kaschieren, dadurch, dass er sagt, es ging ja immer nur um die Befreiung der Menschen im Donbass, Osten, äußersten Osten der Ukraine. Es geht ja gar nicht mehr um den Regime-Change, also diese ganzen großen Vokabeln von Denazifizierung der Ukraine und so weiter, die kamen ja nicht mehr vor. Und das ist sozusagen natürlich eine wichtige Änderung im Vergleich zu den Ankündigungen vor einigen Wochen.
Ist das für Sie ein klitzekleines Zeichen für einen sich aufhellenden Himmel?
Na, so früh würde ich da keine Entwarnung geben. Das wird man jetzt sehen, ob er dann sozusagen nicht nur rhetorisch deeskaliert, sondern auch auf dem Schlachtfeld. Nicht? Das ist ja bisher immer noch so, dass da die Zivilbevölkerung auch in der Ukraine weiterhin bombardiert wird. Und wenn man da sehen sollte in den nächsten Wochen, dass Russland sich da auch zurückhält, dann können wir vielleicht sagen, dass auch insgesamt hier eine zurückhaltenderer Kurs gefahren wird. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht tatsächlich um das Erwartungsmanagement in Russland selbst.
In Berlin gab es allein am sowjetischen Ehrenmal im Osten der Stadt heute 20 Veranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs, zum Sieg über Nazi-Deutschland. Unser Reporter Sebastian Engelbrecht schilderte den Ort mit Putin-Verstehern und Putin-Kritikern so.
Ja, dieses Ehrenmal, das sorgt ja für eine ziemlich pathetische Atmosphäre hier im Treptower Park. Es ist ja eine große Kriegsgräberstätte, so groß wie ein Fußballfeld. Und da liest man auf Marmorsteinwänden, da sieht man Hammer und Sichel und da liest man die Aufschrift "Ewiger Ruhm den Kämpfern der Sowjetarmee, die ihr Leben hingegeben haben im Kampf für die Befreiung der Menschheit von faschistischer Knechtschaft." Die Menschen laufen durch den Park, laufen zu diesem riesigen Mahnmal. Insgesamt allein hier heute 20 verschiedene Kundgebungen und 1800 Polizisten sind heute insgesamt wegen dieser Feierlichkeiten in Berlin im Einsatz. Also es ist so ein Happening aus Vergangenheit und Gegenwart.
Und am Ende des Tages zog die Berliner Polizei eine positive Bilanz, trotz einiger verbaler Provokationen und vorübergehender Festnahmen. Herr Behrens, wie erklärt sich überhaupt die Monumentalität dieser Gedenkstätte?
Ja, diese Gedenkstätte ist ja bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fertiggestellt worden und geplant worden. Das heißt sozusagen in ihrer Ästhetik und in der Art und Weise, wie sie diesen Krieg gedenkt oder ihn auch feiert, ist sie natürlich ein Produkt der stalinistischen Monumentalarchitektur. Wenn man genau hinschaut und wenn man in Treptow war, kennt das, der sieht auch eben, dass auf den einzelnen Stelen in dem Ehrenmal eben auf Deutsch und Russisch auch Stalin-Zitate eingraviert sind in goldener Schrift. Und dass sozusagen diese dieses Denkmal ja nicht nur eine Gräberstätte ist, eine Erinnerungsstätte an den Krieg, sondern natürlich auch stets Teil des Stalin-Kultes war, wie er zu dieser Zeit in der Sowjetunion betrieben wurde. Und insofern ist es ja auch zunächst einmal ein historisches Monument aus dieser Zeit der Diktatur.
Und wie ist das dann historisch heute zu bewerten?
Naja, kritisch, selbstverständlich, mit einer gewissen Distanz, aber auch mit einer gewissen Ehrfurcht vor diesem Denkmal. Diese sowjetischen Ehrenmäler in Deutschland sind ja durch den 2+4-Vertrag geschützt. Das heißt, die kann man nicht noch abbauen, sondern sie stehen unter Denkmalschutz, weil sie ja sozusagen auch ein Zeugnis dieser Epoche sind und des sowjetischen Sieges, des Krieges der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland. Andererseits finden wir natürlich gerade in einer postheroischen Gesellschaft wie Deutschland diese sehr heroische Ästhetik der Denkmäler auch verstörend und müssen da auch eine Distanz aufbauen dazu. Und das Problem ist ja, dass sich da auch Gruppen versammeln, die eben ganz offen die Rhetorik Putins vertreten und auch Ukrainer als Nazis bezeichnen, was ja auch heute wieder vorgefallen ist am Ehrenmal. Und da werden natürlich dann auch Grenzen im Gedenken überschritten, wo man sich fragen muss, sozusagen, wo muss der demokratische Rechtsstaat da eingreifen?
Und wie könnten Sie sich vorstellen, kann man sich distanzieren?
Na, viele Gruppen distanzieren sich ja. Ne? Der Bericht erwähnte ja auch, dass es über 20 verschiedene Feiern gibt. Das ist ja zunächst mal ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr die eine große Erzählung gibt, auf die man alle verpflichten kann. Das fängt ja auch schon beim Datum an. Die Ukrainer haben sich ja auch von diesem 9. Mai verabschiedet. Die feiern jetzt wie der Westen eben am 8. Mai. Deswegen waren die gestern schon unterwegs. Die Russen feiern weiter am 9. Mai. Das heißt, was wir hier beobachten können, ist ja schon ein Differenzierungsprozess, dass nicht mehr alle auf dieselbe Erzählung sich einlassen. Und dass ja verschiedene Gruppen das für sich nutzen, aber natürlich auch der russische Staat, der russische Botschafter war ja heute auch präsent dann am Denkmal.
Und das heißt, Sie haben es gesagt, das Ehrenmal, das sowjetische Ehrenmal im Ostteil Berlins hat einen Denkmalschutz. Es ist ein historisches Monument. Nun haben wir aber gerade in den letzten Jahren, was den Holocaust-Gedenktag anbelangt, immer wieder mal die Kritik gehört, das deutsche Gedenken sei zu ritualisiert. Finden Sie, dass das in diesem Fall des 8. 9. Mai in Deutschland auch zutrifft oder nicht?
Ja, das ist ja erstmal gar kein deutsches Gedenken, sondern ein internationales Gedenken. Da muss man ja erstmal die Rolle Deutschlands bestimmen, die ja eine sehr spezifische ist. Und wenn man in den letzten Jahren, was ich auch öfter gemacht habe, in Treptow oder am Tiergarten war am 8. 9. Mai, dann sieht man ja eben, dass auch viele Russinnen und Russen, Ukrainerinnen und Ukrainer, andere frühere Bürger der Sowjetunion, Migranten, die eben aus dem postsowjetischen Raum nach Deutschland gekommen sind, da zunächst einmal primär gedenken, nicht? Und nicht Deutsche. Insofern ist es ja auch nicht nur Teil unserer Kultur, sondern Teil einer europäischen Gedenkkultur, die ja auch sozusagen nach Frankreich reicht, nach England, überall dort, wo man des Zweiten Weltkrieges gedenkt. Und dann ist eben die nächste Frage sozusagen, was eigentlich der Platz des 8. Mai in der deutschen Erinnerungskultur ist. Da hat sich ja viel geändert seit der Rede von Weizsäckers 1985, der erstmals gesagt hat, in Westdeutschland zumindest, in der DDR war das ja anders, man solle das auch als Befreiung und nicht nur als Niederlage benutzen, interpretieren. Und heute ist es natürlich so, dass auch diese Generation der Zeitzeugen langsam ausstirbt. Es gibt kaum noch Menschen, die den Krieg erlebt haben, wie damals Weizsäcker. Und dass sich da sowieso ganz neu die Frage stellt, wie man damit umgeht. Und ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel auch mit ukrainischen Studentinnen oder Studenten an der Universität darüber gesprochen. Und die haben gesagt, dass ihnen dieser 9. Mai gar nicht mehr so viel bedeutet und dass sie eigentlich momentan eher der Krieg beschäftigt, der zurzeit läuft. Und da werden wir natürlich auch wahrscheinlich in naher Zukunft Verdrängungsprozesse sehen, dass diese Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, zumindest in der Ukraine, aber vielleicht auch darüber hinaus, zurücktritt und man sich dann doch eher wieder auf die Konflikte der Gegenwart vielleicht besinnt.
Sagt Jan-Klaas Behrens vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Danke für Ihre Zeit, schönen Abend.
Schönen Abend auch für Sie.
akribisch recherchieren, was in den USA am liebsten unter den Teppich gekehrt werden würde. Dafür steht der Pulitzer-Preis. Gestiftet von dem Mann, der den Begriff der Yellow Press erfand. Heute ist diese wichtige Auszeichnung wieder vergeben worden. Peter Mücke in New York. 15 Themen, die der amerikanischen Politik nicht gefallen. Das macht die Journalistenpreise aus. Welche waren denn die schonungslosesten im ersten Amtsjahr von Joe Biden?
Naja, es fehlte so ein bisschen das bestimmende Thema des Jahres. Im vergangenen Jahr hatten ja die Auswirkungen der Corona-Pandemie, vor allem aber die Black Lives Matter-Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, diesen ja wohl wichtigsten Journalistenpreis der Welt dominiert. Ich hätte erwartet persönlich, dass der Sturm aufs US-Kapitol am 6. Januar 2021 eine größere Rolle gespielt hätte heute. Aber nur in Anführungsstrichen zwei der 22 Kategorien war das Thema preiswürdig, laut der Jury. Aber immerhin in der wichtigsten Kategorie muss man sagen, Public Service heißt sie, was man so viel bedeutet oder so übersetzen könnte wie Dienst an der Öffentlichkeit. Diesen Preis hat die Washington Post bekommen. Das Blatt habe die Auszeichnung für seine, ich zitiere, überzeugend erzählten und anschaulich präsentierten Berichte über den Angriff auf Washington erhalten. Diese hätten der Öffentlichkeit ein gründliches und unerschrockenes Verständnis über einen der dunkelsten Tage der Nation vermittelt, heißt es in der Begründung der Jury. Also dort die Zeitung vor Ort ausgezeichnet worden für die Berichterstattung, und zudem wurde die Fotoagentur Getty Images für die Bilder ausgezeichnet, die ihre Fotografen an diesem Tag gemacht haben in der Kategorie Breaking News Photography.
Wenn Sie überrascht waren, dass der Sturm auf das US-Kapitol gar nicht so groß gewürdigt wurde, was waren denn dann die bemerkenswertesten journalistischen Auszeichnungen in diesem Jahr für Sie?
Es war bunt gemischt vieler US-Themen, die in den USA groß waren, aber die es, glaube ich, gar nicht so sehr bis nach Deutschland geschafft hatten. Beispielsweise auch die Berichterstattung Breaking News über den Zusammenbruch eines Gebäudes, eines Urlaubsgebäudes in Florida, wo viele Menschen gestorben sind. Solche Themen sind ausgezeichnet worden. Einmal auch tatsächlich noch die Pandemie, die Corona-Pandemie in der Kategorie Feature Photography und dort die Fotoagentur Reuters. Da ging es um die unglaublich vielen Corona-Toten in Indien. Ganz eindrucksvolle Bilder, die dort Reuters geliefert hat. Und bemerkenswert in diesem Jahr war auch eine Special Citation. Das ist sozusagen ein Sonderpreis, eine besondere Erwähnung der Jury. Dort wurden in diesem Jahr die ukrainischen Journalisten gewürdigt, die eben Bericht erstatten für ihren Mut, für ihre Ausdauer und ihr Engagement. Ich zitiere wieder, für wahrheitsgemäße Berichterstattung wegen dieses Angriffskrieges Russlands auf ihr Land, auf die Ukraine. 12 Journalisten, auch internationale, sind ja bereits bei diesem Krieg oder seit Beginn dieses Krieges gestorben bei der Arbeit. Und das wurde eben durch diesen Sonderpreis oder Sondererwähnung gewürdigt.
Der Pulitzer-Preis, der Oscar für den Journalismus, aber auch in diesem Jahr ist wieder ein Roman ausgezeichnet worden. Für wen hat sich die Jury da entschieden? Oder für was vielmehr?
Ein Roman, der meines Wissens und nach schneller Recherche noch nicht in Deutschland erschienen ist. Das mag sich jetzt ändern. Der Autor ist Joshua Cohen, der ist durchaus bekannt in Deutschland. Ein Buch mit dem Namen The Netanyahus, im Untertitel ein Bericht über eine kleine und letztlich sogar vernachlässigbare Episode in der Geschichte einer sehr berühmten Familie. Es geht nicht um Benjamin Netanyahu, den Premierminister, den ehemaligen in Israel. Es geht um eine Familie, die eingewandert ist, eben in Amerika, im kleinen Amerika, nicht ganz im Bundesstaat New York. Eine Geschichte, die im Winter 1959, 1960 spielt. Eine Komödie, die sehr gelobt wurde, auch schon im Vorfeld. Für das Wall Street Journal war es das beste Buch des Jahres 2021 und jetzt eben auch noch ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis.
Von Joshua Cohen in Deutsch gerade erst erschienen ist sein großer Roman Witz. Von daher kann es sicherlich noch ein Weilchen dauern, bis dann dieser Roman auf Deutsch erscheint. Und mit welchem Thema beschäftigt sich das beste Sachbuch?
Ein Thema hier in New York, eine der reichsten Städte der Welt. Dort hat die Autorin ein Thema aufgegriffen, was hier nicht so wahrgenommen wird in eben einer der reichsten Städte der Welt, dass hier eben ganz viele Menschen obdachlos sind und eben auch Kinder obdachlos sind, Kinder obdachlos aufwachsen. Andrea Elliott hat dazu ein Mädchen begleitet, 8 Jahre lang, das Sani, die in einem Shelter, also in einem obdachlosen Heim, untergebracht ist und dort aufwächst, eben in einer der reichsten Städte der Welt, und eben diese Diskrepanz zwischen diesem unglaublichen Reichtum dieser Menschen hier in bestimmten Stadtteilen und dieser unglaublichen Armut, die wir aus deutscher Sicht, zumindest diese große Spaltung, eben nicht kennen und auch aus Europa nicht kennen. Wir denken da eher an Entwicklungsländer, an diese unglaubliche Diskrepanz, die aber hier in den USA und besonders in New York anzutreffen ist, wenn man die Bereitschaft hat, sich mal aus Manhattan rauszubewegen.
Peter Mücke in New York über die Pulitzer-Preisträger 2022. Weiter geht's mit Viktoria Eglau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Mindestgage für die künstlerisch Beschäftigten in Theatern und Orchestern soll nach einer Empfehlung des Deutschen Bühnenvereins um 25% angehoben werden. Das gab der Arbeitgeberverband am Abend bekannt. Der Bühnenverein empfiehlt, künstlerisch Beschäftigten ab der kommenden Spielzeit, die im September beginnt, monatlich mindestens 2.500 Euro Gage zu zahlen. Bisher beträgt die Mindestgage 2.000 Euro im Monat. Bundesweit gibt es mehr als 10.000 künstlerisch Beschäftigte an Theatern und Konzerthäusern. Das Archiv des Alexander-Fest-Verlags geht ins Literaturarchiv Marbach. Das teilte das Literaturarchiv mit. Der 1996 gegründete Alexander-Fest-Verlag gehörte zu den profiliertesten Verlagen seiner Zeit und spiegelte mit vielen Erstlingswerken die geistigen Debatten der Berliner Republik wider. 2002 beendete Alexander-Fest sein eigenes Verlagsprojekt und brachte Autoren und Mitarbeiter in den Rowohlt-Verlag ein. Das Archiv des Alexander-Fest-Verlags enthält Autoren- und Übersetzerkorrespondenzen, Bücher, lektorierte Manuskripte und ein Fotokonvolut. Der Erinnerungsort an die Nürnberger NS-Hauptkriegsverbrecherprozesse wird umgestaltet. Dazu schrieb die Stadt Nürnberg einen europaweiten Ideen- und Realisierungswettbewerb aus. Es geht vor allem um den Vorplatz und den Neubau eines Besucherzentrums. Das Preisgericht will Mitte November entscheiden. 1945 und 1946 fanden im Ostflügel des Nürnberger Justizpalasts vor einem internationalen Militärgericht die Prozesse gegen 22 Hauptverantwortliche des Naziregimes statt. Die daraus entwickelten Nürnberger Prinzipien wurden zur Grundlage des modernen Völkerstrafrechts. Der evangelische Theologe und Historiker Christoph Markschies ist neuer Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Der 59-jährige Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie wurde einstimmig gewählt. Neue Vizepräsidenten sind der Maschinenbauingenieur und Mainzer Präsident der Akademie der Wissenschaften Rainer Anderl und der Literaturwissenschaftler Daniel Göske, der Präsident der Göttinger Akademie. Außerdem wird künftig die Theologin und Historikerin Irene Dingel dem Vorstand angehören. Die Union der Akademien repräsentiert mehr als 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Disziplinen. Ein Porträt der Hollywood-Legende Marilyn Monroe von Pop-Art-Künstler Andy Warhol könnte das teuerste bei einer Auktion angebotene Gemälde des 20. Jahrhunderts werden. Christie's versteigert heute Nacht um 19 Uhr Ortszeit in New York den Siebdruck Short Sage Blue Marilyn. Der Schätzpreis des Werks liegt bei 200 Millionen US-Dollar. Antje Passenheim.
Als amerikanische Mona Lisa bezeichnet das Auktionshaus Christie's den ikonischen Siebdruck. Er zählt zu den bekanntesten Porträts der Schauspielerin. Andy Warhol schuf es 1964. Als Vorlage nutzte er ein Pressefoto von Monroes Film Niagara. Er kaufte es wenige Tage nach ihrem Tod, schnitt die untere Hälfte des Bildes ab und fertigte so seine Vorlage für den Siebdruck an. Das blaue Bild gehört zu einer 5-teiligen Porträtserie mit unterschiedlich farbigen Hintergründen. Es stammt aus der Sammlung der Züricher Geschwister Thomas und Doris Ammann. Der gesamte Erlös soll in Hilfsprojekte für Kinder fließen.
Antje Passenheim berichtete.
Die Trojaner fühlten sich als freies Volk, als sie ein monumentales Holzpferd fanden. Sie glaubten Cassandra nicht, die den Untergang voraussagte, doch die Seherin behielt recht. Der Überfall Griechenlands war kaltblütig, kostete das Leben auch der vergewaltigten Trojanerinnen und ließ Aeneas mit seinem Mann in den frisch gegründeten Staat Karthago fliehen. Aber auch die Liebe von Königin Dido hielt ihn nicht davon ab, weiter nach Italien zu reisen, um ein Imperium zu gründen. Aus Les Troyens von Hector Berlioz in der Regie von Christophe Honoré und dirigiert von Daniele Rustioni. Heute Abend war Premiere in der Bayerischen Staatsoper. Jörn Florian Fuchs hat für Fazit dieses 5,5-stündige, in jeder Hinsicht schwierige Werk gesehen. Geben Bühnenbild und Kostüme dieser Inszenierung einen historischen Rahmen?
Nein, sie geben einen Rahmen der Gegenwart heißt, wobei Kostüme ist fast ein bisschen übertrieben gesagt, weil man an diesem Abend, vor allen Dingen wenn man ein junger Mann ist, auf der Bühne vorwiegend unbekleidet auftaucht, und zwar sowohl im Film wie auch auf der Bühne. Wenn man dann bekleidet ist, sind das so mittelschicke Kostüme von heute, bei den Damen ein bisschen überdreht, ein bisschen wallend, sowohl was eben die Cassandra betrifft als auch Dido. Und ja, eigentlich eben Klamotten von heute, um das auch vorwegzunehmen, in einem Einheitsraum, der den ganzen Abend bleibt, der relativ grau aussieht, der auf der einen Seite so eine Wand hat mit so fast so Schießscharten, so Schlitzen. Ganz genau weiß man nicht, warum das da ist. Und ansonsten gibt es ganz vorne ein Bassin, das wird gleich noch wichtig. Und im Hintergrund gibt es ein großes Bild, auf dem man Wasser sieht. Und für jeden Akt gibt es eine unterschiedliche Lichtstimmung bei dem Wasser.
Und weil es so viele nackte Menschen gibt, hat die Staatsoper empfohlen, Menschen erst ab 18 da reinzuschicken?
Ja, empfohlen. Ich weiß nicht ganz, ich kenne mich nicht so mit dem Jugendschutz in Deutschland aus. Das wurde ja auch vor einiger Zeit mal gelockert. Ich weiß nicht, in welchem Zustand männliche Genitalien denn bitteschön sind, um sie sozusagen auf den Index zu bringen oder damit es ab 18 ist. Man sieht bei den vielen, vielen Jungs, die sich da tummeln, das ist so eine Idee à la David Hockney, The Bigger Splash, also die Hockney-Jungs, die da irgendwie sich ausruhen im zweiten, auch dritten Akt dieses Abends. Und die sind sozusagen auf der Bühne, das ist relativ harmlos, obwohl sie eben nackig sind. Aber es gibt im vierten Akt zwei extrem ausführliche und sehr, sehr detailreiche, ja, Schwulenpornos mit Spielchen, die mit Blut hantieren, mit Kerzenwachs, mit den unterschiedlichen Dingen zur Ballett- oder Instrumentalmusik von Berlioz. Und das ist schon so explizit, dass es da dann auch am Ende des einen Films doch auch ziemliche Buße gibt und Zwischenrufe. Und das ist definitiv nicht jugendfrei.
Ich habe immer gedacht, diese Oper handelte von Krieg und Freiheit.
Sie handelt davon, dass der Regisseur Christophe Honoré erstmal nicht inszeniert. Er inszeniert weder das Stück, er inszeniert auch nicht Teile des Stücks so richtig. Er stellt diese Handlung einigermaßen durch. Manchmal sind das Momente, wo man versteht, worum es geht. Überwiegend ist das ein Rampentheater, interessanterweise auch gerne nicht ganz vorne, sondern in diesem Raum drin, wo sich mal eine Sängerin, ein Sänger einfach umdreht, nach oben oder nach hinten singt, was bedeutet, man hört sie nicht mehr. Ganz, ganz tolle Idee. Und wir haben also Pathos-Gesten, die man nicht erwarten würde an einem Haus wie der Bayerischen Staatsoper. Wir haben, wenn es einer Frau zu viel wird, den Wutausbruch, der darin besteht, dass man die Pumps abnimmt und irgendwo in dieses Bassin schmeißt. So ungefähr ist das szenische Niveau an diesem Abend. Nichts ist geführt, keine Situation stimmt wirklich, keine Emotion der Protagonisten glaubt man irgendetwas. Manches ist unfreiwillig komisch und ich habe einfach, ich muss es so offen sagen, den Eindruck, Herr Honoré hat einfach Geld genommen und die Möglichkeit, in München aufzutreten, um gewisse Schwulenfantasien auf der Bühne zu zeigen. Das hat überhaupt nichts mit dem Stück zu tun. Das ist auch nicht kritisch, sondern das ist affirmativ. Also wir haben wirklich so ein Hardcore-Porno da. Und das läuft und läuft und läuft. Natürlich an der Stelle ist es eigentlich in der Musik und in dem Stück so, dass da so ein Ruhepunkt ist. Und es gibt auch ein Fest, wo es durchaus kulinarisch-lukullisch wird. Aber das ist wieder bei Berlioz. Also ist es auch mit alle Hühneraugen zudrücken, hat es mit der Ästhetik was und mit dem, was Honoré macht, wirklich überhaupt nichts zu tun.
Jetzt mal abgesehen davon, dass es Sängerinnen gibt, die an die Wand singen und nicht mehr gehört werden. Daniele Rustioni stand am Pult. Das Staatsorchester hat gespielt. Sängerinnen, Sänger, Chor?
Ja, überwiegend schon, um das zu sagen. Daniele Rustioni, der neue Intendant in München, Serge Dorny, hat ihn ja verpflichtet. Aus Lyon kommt Dorny. In Lyon ist Rustioni Chefdirigent. Jetzt ist er der erste Gastdirigent in München. Ich habe den in Lyon oft gehört. Phänomenal gut, immer. Heute mit ein paar Einschränkungen. Da muss ich auch noch sagen, dass ich eine der wenigen vielleicht bin, die meint, dass diese Oper Le Troyen von Berlioz kein gutes Stück ist. Es ist weder dramaturgisch noch musikalisch überzeugend. Es gibt Effektmusik, es knallt, 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 so als ob der Komponist sagt, schau mal, was ich da noch für tolle Farben habe. Mensch, ich mache noch mal was. Das dient nicht immer der Dramaturgie und einzelne Szenen hängen dann extrem durch. Diese Probleme des Stücks bekommt Rustioni nicht ganz in den Griff. Also er dehnt zum Teil die Tempi extrem, was eben für die Sänger auch nicht sehr schön ist und was den Abend dann doch verlängert und ziemlich lähmt. Aber es ist ein über weite Strecken doch zupackender, schöner Farbrausch, den er da entfacht. Also das hat mich dann doch letztlich überzeugt. Sängerisch, es sind Partien, die großen Partien sind alle schwer zu singen. Gregory Kunde als Ené ist schon etwas älter. Herr Kunde hat es sehr, sehr veritabel, sehr achtbar gemacht, fand ich. Und Didon, Ekaterina Semenschuk war für mich die weitere sehr gute Stimme an diesem Abend, wobei da war eben dieses Problem, dass auch wenn sie dann viel leidet, dass sie dann sich immer wieder wegdreht in diesem merkwürdigen Kleid. Also man nimmt ihr schon das Leiden nicht ab wegen des Kleids und den Pathosgesten und dann singt sie hinten diese Lamellen- oder Schießschartenwand an. Also wir saßen da alle, ich habe mit ein paar Kollegen anschließend gesprochen, völlig ratlos, wie es sozusagen zu dieser Aufführung gekommen ist. Und wenn ich Ihnen jetzt die Publikumsreaktion einspielen würde, würden Sie das für eine technische Störung halten, weil so einen Buchsturm habe ich also über Jahre nicht gehört und leider, leider, leider muss ich sagen, zu Recht. Also großer Tipp, die Filme von Christoph Honoré sind wirklich wunderbar. Reingehen, anschauen, aber unbedingt diese Trojaner meiden.
Jan-Florian Fuchs über die Premiere von Le Troyen in der Regie von Christoph Honoré. Die nächsten Vorstellungen in der Bayerischen Staatsoper in München sind an den kommenden beiden Samstagen. Ende der 90er Jahre drehte er seinen ersten Film, aber nach 10 weiteren schlug der Spanier Santiago Lorenzo einen anderen Weg ein, obwohl er mit einem Goya, dem wichtigsten Filmpreis seiner Heimat, ausgezeichnet worden war. Bevor sein neuer Roman, der sich in Spanien eine 250.000 Mal verkauft hat und der heute auf Deutsch erschienen ist, hat Tobias Wenzel den Autor dort besucht, wo die Geschichte ihr Vorbild hat.
Nördlich von Madrid in einem Bergdorf mit nur 15 Einwohnern. Pflaumenbäume blühen in Santiago Lorenzos Garten. Der 58-jährige Autor genießt die Ruhe. Aber die Idylle trügt, denn bald ist Freitag.
Freitag schließe ich mich im Haus ein und verlasse es nicht bis Sonntagnachmittag. Denn freitags kommen diese Leute aus Madrid ins Dorf, die es in einen Freizeitpark verwandeln. Ich glaube, langsam sollte ich besser von hier wegziehen.
Seit mehr als 10 Jahren lebt hier der spanische Autor. Früher war er Filmemacher, hatte dann aber keine Lust mehr auf den eitlen Betrieb und auf die Großstadt Madrid, zog aufs Land und schrieb 4 Romane. Manuel, die Hauptfigur seines Bestsellers »Wir alle sind Widerlinge«, gerät dagegen mit Mitte 20 unfreiwillig aufs Land. In Madrid verletzt er einen Polizisten schwer und taucht in einem völlig verwaisten Bergdorf unter. Großartig, wie amüsant und berührend der Autor beschreibt, wie Manuel sich in einem Haus ohne Strom einrichtet und als Einsiedler sein Glück findet. Bis eine rücksichtslose, reiche Familie aus Madrid in einem Nachbarhaus die Wochenenden verbringt und Manuels Ruhe stört. Wütend schmiedet er Rachepläne. Diese Wut auf Nachbarn ist autobiografisch.
¿Cómo sería para sabotear una casa sin que se notara que la ha saboteado?
Wie könnte man unbemerkt ein Haus sabotieren? Diese faszinierende Frage stand am Anfang meines Romans »Wir alle sind Widerlinge«. Ich selbst zerstöre manchmal etwas Kleines der wochenenden Dorfbewohner, die es einfach verdient haben. Besonders gerne nehme ich ihre Schilder mit der Aufschrift »Achtung, Alarmanlage« ab und werfe sie ihnen ins Haus. Damit signalisiere ich ihnen, deine verdammte Sicherheit ist gar nichts wert. So fühlen sie sich unwohl und eines Tages verschwinden sie dann. Ich liebe Sabotage.
Manuel versteckt etwa tierische Innereien als Stinkbomben in den Rollladenkästen der Nachbarn und verstopft ihre Abflussrohre mit Spachtelmasse. Das ist zum laut Auflachen, bis Manuel ein gefährlicher Widerling wird. Vor kurzem hat einer der Wochenendbewohner des realen Dorfs einen 88 Jahre alten Schäfer verprügelt, erzählt Lorenzo aufgebracht. Nichts mit Frieden auf dem Land, dann halt ab ins Reich der Fantasie. Ich schenke dem Autor einen deutschen Modellbausatz mit dem Namen Dorfidylle. Kirche, Fachwerkhäuser, Spielplatz.
Ist fantastico, die Dorfidylle.
Santiago Lorenzo freut sich wie ein Kind. Er liebt den Modellbau. Wie beim Schreiben ist er auch hier pedantisch genau. Als er einmal ein Regenrohr schief angeklebt hatte, konnte er nachts nicht schlafen und musste das Rohr ordentlich anbringen. Wie erklärt er sich seine Leidenschaft für den Modellbau?
Ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Weil meine Eltern mir als Kind verboten haben zu spielen. Ich durfte nur in den Ferien spielen. Wenn die Ferien vorbei waren, wurden die Spielsachen eingesammelt und versteckt. Deshalb haben mein Bruder und ich uns selbst Spielzeug gebaut. Manchmal hat mein Vater es gefunden und dann zerstört. Aber das hat mein Verlangen, Spielzeug herzustellen, nur noch verstärkt. Deshalb bin ich gerade eben, als ich diesen Modellbausatz Dorfidylle geschenkt bekommen habe, ausgeflippt vor Freude.
Wir alle sind Widerlinge ist ein urkomischer, erfrischend origineller Roman, der uns allen den Spiegel vorhält. In seinem Garten deutet der Autor mit dem Finger in eine Richtung.
Die wirklichen Vorbilder für die Figuren der Widerlinge im Roman sind die da. Das da ist ihr Haus. Ich verdanke ihnen viel. Ich musste sie nur beobachten. Sie haben für mich praktisch die Hälfte des Romans geschrieben. Ich habe ihnen nie gesagt, dass ich der Autor dieses Romans bin. Aber ich bin mir sicher, dass sie es wissen, ihn gelesen und sich selbst erkannt haben. Und wenn sie freitags ins Dorf kommen und Lärm machen, genieße ich es, dass ich weiß, dass sie es wissen.
Und wenn ihn die unharmonische Situation im Dorf zu sehr belasten sollte, könnte er ja den deutschen Modellbausatz Dorfidylle zusammenkleben.
Diese Dorfidylle bleibt mir jetzt für immer erhalten.
Santiago Lorenzo, Wir alle sind Widerlinge. Übersetzt von Caroline Wieseneber und Daniel Müller, seit heute im Buchladen Ihres Vertrauens. Heute hat Arno Otzesek schon die Zeitungsfeuilletons von morgen gelesen. Hier ist seine Kulturpresseschau.
Effizienter wäre es allemal, auf jede Vorbemerkung zu verzichten und einen Feuilletonartikel nach dem anderen zu zitieren. Aber dann bliebe Ihnen verborgen, dass uns das attraktive Angebot heute in erfreuliche Gewissensnöte stürzt. Der Artikel »Grizzlies verstehen keinen Spaß« in der 90er Zeitung etwa hätte weit mehr Aufmerksamkeit verdient als nur folgende Mini-Würdigung. Kenntnisreich und reflektiert zeigt Paul Jandl anhand der Schriften von Adalbert Stifter, Thomas Bernhardt, Verena Güntner und anderen, wie überzeugend die Literatur darzustellen weiß, dass der Mensch beides zugleich ist. Der größte Liebhaber und Feind der Natur. Gründlicher wäre auch zu erwägen, was wohl die Leser der Tageszeitung, Leser aller Geschlechter natürlich, davon halten, dass Micha Brumlik in ihrer Lieblingszeitung ein Buch in den Rang einer brillanten Streitschrift erhebt, das schon im Titel ketzert »Zynische Theorien«, wie aktivistische Wissenschaft Race, Gender und Identität über alles stellt und warum das niemandem nützt. Laut Brumlik wirft das Autorenduo Helen Pluckrose und James Lindsay Queer-Aktivisten vor, maßgebliche heterosexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten lächerlich zu machen und Personen, die diese anerkennen, als rückständig und tölpelhaft darzustellen. Und kritische Positionen zum Queer-Aktivismus, von denen liest man in der Taz nun wirklich selten. womöglich so selten, wie man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Lobeshymnen auf Roland Kaiser liest. Aber Kaiser wird nun 70, wir erwähnten es bereits in der letzten Presseschau, und Timo Frasch legt los, als sei an dem Jubilar ein zweiter Peter Sloterdijk verloren gegangen. Die Geistesgeschichte strotzt vor Versuchen, den Menschen auf den Punkt zu bringen. Zoon logikon, homo ludens, homo narrans. Im Schatten der Schulphilosophie hat auch der Sänger Roland Kaiser, den die Taz einmal als traurigen Philosophen gefangen im Körper eines Schlagersängers bezeichnet hat, einen Vorstoß gewagt. Der Mensch bei ihm ist ein uomo seducibile, ein ewig verführbares Wesen. Dudeln in ihrer inneren Jukebox jetzt die Kaiser-Hits »Lieb mich ein letztes Mal« oder »Manchmal möchte ich schon mit dir«? Dann stellen Sie den Ton bitte leise und hören weiter dem FAZ-Autor Frasch zu, der die eminente Frage aufwirft, aber ist der Mensch tatsächlich, wofür Kaiser ihn hält? Wer je auf einem seiner Konzerte gesehen hat, wie zwei Fremde, deren Wege sich beim Gang zum Bierstand zufällig kreuzen, sich so beiläufig zärtlich berühren wie einst Lavrov und Steinmeier und dann am Ende zusammen das natürlich ausverkaufte Konzert verlassen, um im Fieber die Sinne zu verlieren, der weiß, die Antwort lautet ja. Apropos Lavrov, Putin, der Krieg. Das Rededuell zwischen dem Soziologen Harald Welzer und dem ukrainischen Botschafter Andrei Melnik bei Anne Will ist ein großes Thema in den Feuilletons. In der Süddeutschen Zeitung lobt Nele Polacek die hiesige Unentschlossenheit respektive Gespaltenheit in puncto Lieferung schwerer Waffen als ziemlich gesunde Haltung. Nur sei Welzer denkbar ungeeignet, diese Haltung zu repräsentieren, erst recht in Gegenwart eines Melnik. Das Gespräch wirkt, so Polacek im Rückblick, als hätte sich ein Spieler der Champions League zum Kräftemessen mit einem Schachmeister verabredet, der nicht bemerkt, dass sie sich auf dem Fußballfeld treffen. Will heißen, das Spiel, das hier gespielt wird, ist nicht Proseminar, sondern Rhetorik und Melnik ist ja nicht zufällig Diplomat. Naja, sagen wir, dass Melnik offiziell Diplomat ist, beweist eigentlich nur, dass Titel manchmal Schall und Rauch sind. Es ist in einem demokratischen Diskurs wichtig, den Russlandkurs der NATO zu kritisieren, konstatiert die Taz. Doch Harald Welzers Versuch bei Anne Will ging voll nach hinten los. In der Neuen Zürcher Zeitung beantwortet der Historiker Martin Wagner die ganz große Frage, nämlich, wie endet Putins Herrschaft? Doch für einen Spoiler bleibt keine Zeit mehr. Wir wünschen Ihnen, dass Sie jemanden haben, zu dem Sie das sagen können, was wie ein erotischer Roland-Kaiser-Titel klingt, tatsächlich aber nur dem Berliner Tagesspiegel als Überschrift dient. Halt mich, während die Welt brennt.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Ozesek. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.